Guten Abend und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer Stunde Kulturimpuls Grundeinkommen hier auf Lora München. Der Titel unserer heutigen Sendung lautet Green New Deal und wir haben die Sendung im Vorfeld aufgezeichnet. Dazu haben wir uns wieder Online-Meeting-Technologien bedient und bitten Sie daher um Verständnis für die Tonqualität. Erstmal wir, das sind Jochen Balzer.
Und Jürgen Greiner.
Hallo Jochen, grüß dich.
Ja.
Vielleicht ein paar Worte zu unserer Sendung. Wir hatten schon in der letzten Sendung das Thema Faschismus gehabt und dort über Franklin Delano Roosevelt gesprochen, den US-amerikanischen Präsidenten. Und Franklin Delano Roosevelt hat 1933 mit dem New Deal die Vereinigten Staaten vor dem Faschismus bewahrt. Nun sehen wir wieder starke faschistoide Entwicklungen in vielen Ländern. Wir fragen uns, wie könnte ein New Deal, wie er seit ein paar Jahren unter der Bezeichnung Green New Deal diskutiert wird, für die heutige Zeit aussehen? Wir wollen Ihnen einige Ideen, die im Green New Deal enthalten sind, vorstellen. Auch die Europäische Union hat Ende 2019 ihr ökologisches Konzept vorgestellt unter der Bezeichnung Green Deal. Ist dieses mit dem Green New Deal vergleichbar? In mancher Hinsicht sollten wir den Green New Deal unserer Wahrnehmung nach vielleicht weiterdenken, als die heutigen Beschreibungen das bislang wagten. Das werden wir Ihnen auch gerne erläutern. Auf jeden Fall freuen wir uns, mit Ihnen in die Welt des Green New Deals heute einzutauchen. Und wir wünschen Ihnen viel Freude bei dieser Sendung. Aber lassen Sie uns erstmal mit Musik beginnen. Und der erste Titel lautet Trigger und ist von Pat Barry. Couldn't buy even a beer, though that
to the ground. Nothing will last as yet, and I let you to drown.
Es geht uns hier natürlich gar nicht um eine Idealisierung von Franklin Delano Roosevelt und seiner Politik. Das würde ja gar nichts bringen. Aber es geht um einen aufmerksamen, interessierten Blick, weil man ja nicht bestreiten kann, dass es sehr beeindruckend ist, dass die USA damals eine enorme Kurve hinbekommen haben in ihrer gesellschaftlichen Entwicklung zu derselben Zeit, wo in Deutschland sich die Macht der Nationalsozialisten verfestigte, wo in vielen europäischen Ländern faschistische Strömungen an die Macht kamen oder gesellschaftlich zumindest stark wurden. Und dann, wenn man noch weiter nach Osten blickt, diese fürchterlich tragische Entwicklung rund um den Stalinismus in der Sowjetunion, der im Grunde diesem großen sozialen Aufbruch einen, ja, eigentlich schon inhaltlich gesehen ein Ende setzte. Noch weiter nach Osten die Entwicklung des japanischen Staatsfaschismus, der dann eben auch in den japanischen Teil des Zweiten Weltkriegs auslief. Und da ist es dann doch eine ganz beeindruckende Leistung, was damals in den USA passierte, eben zeitgleich. Franklin D. Roosevelt trat das Amt am 4. März 1933 an. Ein paar Tage später wurden die Ermächtigungsgesetze verabschiedet im Reichstag. Kurz vorher war der Reichstagsbrand gewesen. Es ist natürlich gar nicht so leicht, mit Blick auf unser Thema, die Aspekte herauszugreifen, die für uns jetzt vielleicht wichtig sind. Also erstmal muss man sagen, dass Roosevelt ein starkes Team gebildet hat von Beraterinnen und Beratern, wobei er keinen großen Wert darauf legte, dass sie mit ihm oder auch untereinander einer Meinung sein sollten. Sie waren kreativ und sie entwickelten immer wieder Vorschläge. Also das ist vielleicht so ein Punkt, den man hervorheben kann, dass er sehr umsichtig eine Regierungsformation entwickelte. Interessanterweise ist in der Januarausgabe der Zeitschrift Sozialismus ein Artikel erschienen von Michael Brie unter dem Titel Revolutionäre Tatkraft, in dem Michael Brie eine jetzt gerade erschienene Flugschrift bespricht von Steffen Lehndorf. New Deal heißt Mut zum Konflikt, was wir von Roosevelts Reformpolitik der 1930er Jahre heute lernen können. Da hebt er auch diesen Aspekt hervor, dass eben die Bildung einer Regierung schon an sich eine wichtige Aufgabe ist, die man ernst nehmen muss. Also wenn wir jetzt in Deutschland eine Green and Social New Deal Regierung bekommen wollen, dann müssen wir relativ frühzeitig daran arbeiten, dass wir da wirklich die Leute zusammenbringen und auch die Grundansätze klar kriegen, wie das dann laufen soll. Weil das ist so der zweite Aspekt, dass Roosevelt sehr gut im Bilde war, was gesellschaftlich damals passierte und in einer Windeseile, als er dann an die Regierung gekommen war, mit Gesetzesvorstößen voranging, sodass zunächst einmal auch die dagegenstehenden Kräfte überhaupt nicht mitkamen und keine Chance hatten, ihm große Widerstände in den Weg zu legen. Wobei man auch vielleicht darauf blicken kann, dass der Vorgängerpräsident Hoover in heutigen Kategorien eigentlich ein extremer Vertreter des Neoliberalismus war. Zunächst einmal jedenfalls mit einem dogmatischen Festhalten an der These, dass der Staat sich aus der Wirtschaft vollständig heraushalten soll. Das konnte er dann nicht durchhalten. Aber das ist interessant zu sehen, welche Alternativen wirtschaftspolitisch einander damals gegenüberstanden. Im Unterschied zu Präsident Hoover von den Republikanern trat Roosevelt von vornherein mit dem wirtschaftspolitischen Ansatz an, dass eben Eingriffe in die Wirtschaft von Seiten des Staates oder von Seiten der Gemeinschaft, könnte man vielleicht auch sagen, notwendig sind, wenn es eben dem Wohle des Ganzen dient. Also dass es berechtigt ist, in das wirtschaftliche Geschehen einzugreifen von Seiten des Staates. Ein ganz wichtiger, der jetzt hervorsticht, wenn man mal unsere letzte Sendung noch so im Hintergrund hat, ist, dass er sehr entschlossen daran ging, die Lebenssituation der breiten, verarmten Schichten drastisch zu verändern. Also einerseits ging es darum, Arbeitsplätze zu schaffen. Aus einer gewissen amerikanischen Tradition heraus neigte er eher eben dazu, nicht Sozialhilfe auszuzahlen oder Arbeitslosenhilfe, sondern eben Arbeitsplätze zu schaffen und dafür Lohn zu zahlen. so hat er dann eben ein gewaltiges Infrastrukturprogramm in den USA auf den Weg gebracht, wo also enorm viele Straßen und Brücken gebaut wurden oder die Elektrifizierung in den ländlichen Gebieten vorangetrieben wurde oder eben auch berühmte Staudämme errichtet wurden, wo dann Elektrizität gewonnen wurde und wo auch die Bewässerung ganzer Bundesstaaten von da aus reguliert werden konnte. Also berühmt ist dieses Tennessee Valley Project. Es wurde dann eben, das hieß, glaube ich, Civilian Conservation Corps. Das war wahrscheinlich das, was in Deutschland dann als Arbeitsdienst konzipiert wurde und von Hitler dann auch gemacht wurde. Das war also zunächst mal eine gewaltige Möglichkeit, Menschen wieder zu Einkommen zu bringen. Das andere waren auch, wenn man ihnen keine Arbeit anbieten konnte, dann eine drastische Erhöhung der Sozialhilfe. Es gab auch spezielle Programme zur Unterstützung der Farmer. Also das lief unter dem Stichwort Relief, man könnte sagen Entlastung. Schnell sollten die Menschen in eine für sie spürbar verbesserte wirtschaftliche Situation gebracht werden. Wobei man auch sagen kann, dass Roosevelt in seinen Wahlprogrammen bis zum Schluss so eine Art Jobgarantie für jeden Amerikaner oder eben eine wirtschaftliche Absicherung aller amerikanischen Familien, also das kommt dem Thema eines bedingungslosen Grundeinkommens nahe. Also das zieht sich bis zum Schluss durch. Er starb ja dann am 12. April 1945, also kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs. Und dann übernahm sein Vize Truman diesen sozialpolitischen Schwung, der wurde nicht fortgesetzt, muss man sagen. Man kann dann auch noch erwähnen, dass Roosevelt Grundlagen geschaffen hat einer Zivilisierung des US-amerikanischen Kapitalismus. Also sowas wie die Unterstellung der Banken unter die Bankenaufsicht des Finanzministeriums oder die Gründung der SEC, also dieser Aufsichtsbehörde für Wertpapierhandel oder eine Einlagensicherung bei den Banken. Das sind also so grundlegende Dinge, ohne die man sich heutzutage das Wirtschaften gar nicht mehr vorstellen kann. Also das kam auch von ihm und blieb natürlich bis heute. Und es wurde auch, sagen wir mal, Ansätze eines US-amerikanischen Sozialstaats geschaffen. Da hat sich eben eine Frau toll bewährt, die Frances Perkins. Die war überhaupt auf Bundesebene die erste Ministerin in den USA, war die ganze Zeit Arbeitsministerin, also die ganzen 12 Jahre von 33 bis 45. Und sie hat eben die öffentliche Rentenversicherung, also ein System der Arbeitslosenversicherung, Mindestlohn, Verbot der Kinderarbeit, maximal Arbeitszeit 44 Stunden. Solche Dinge hat sie vorangebracht. Also was dann eben auch ja, bis heute steht. Es gab eine Schwäche von Roosevelts Politik, die heute klar gesehen wird. Er gab dem Druck der Demokraten aus den Südstaaten nach und es fanden sich in seiner Politik Schritte, die People of Color in den USA benachteiligten. Zum Beispiel, dass eben Hausangestellte und Landarbeiter, dass die nicht in bestimmte Versicherungssysteme einbezogen wurden, also in die öffentliche Rentenversicherung zum Beispiel, neben den Selbstständigen dann auch. Also dass er sehr stark nicht auf öffentlichen Wohnungsbau setzte, sondern auf Eigenheime und die Finanzierung von Eigenheimen, das konnten dann aber nur die Leute machen aus der Mittelschicht. Für die ganz Armen, die kamen da gar nicht ran, was dann später noch mal wieder Thema wurde in den 90ern. Wie dem auch sei, es gab Schwächen. Das Wichtige war, dass er erstens sehr gute Vorschläge hatte für die verschiedensten Bereiche der wirtschaftlichen Zusammenhänge und dass er entschieden daran arbeitete, dass das Los der vierten Ebene sozusagen, der Menschen, denen das Wasser bis zum Hals steht, da entschlossen etwas geändert und das hat auch zunächst mal die ganze gesellschaftliche Stimmung radikal verändert. Also er wurde von enormen hohen Zustimmungswerten von Wahl zu Wahl getragen, muss man sagen.
Das Ganze fand ja statt auf dem Hintergrund der Weltwirtschaftskrise, die die USA besonders stark getroffen hatte, in der die Wirtschaftsleistung von 1929 bis 1933 um 40% eingebrochen war und die Leute unter massiver Armut gelitten hatten. Und seine Politik war die Antwort auf die Herausforderungen, die sein Vorgänger nicht aufgenommen hatte. Die Weltwirtschaftskrise hat auch mit Spekulationen und Zusammenbruch an der Börse zu tun. Und daher kamen natürlich auch die Regularien und die Maßnahmen gegen die Banken.
Roosevelt dachte sehr stark volkswirtschaftlich. Da war er Keynes zwar nicht in völliger Übereinstimmung, aber nah. Und das war der zentrale Gesichtspunkt. Wie sorgen wir dafür, dass die breite Bevölkerungsmehrheit, dass im Grunde alle Bürgerinnen und Bürger ein Einkommen haben, damit sie Nachfrage entwickeln können? Nur so, dachte Roosevelt, kann wirtschaftliche Entwicklung vorangehen.
Die folgende Musik ist von Lily Wolf und heißt Good Problems.
Das war jetzt so ein Blick auf Roosevelts New Deal damals, wobei wir ja schon in ein paar Stichworten uns auch auf die Gegenwart bezogen haben. Diese Idee an das New Deal von damals anzuknüpfen, die liegt ja eigentlich in der Luft. Jürgen, du hast ja dich da mal ein bisschen umgeschaut, was es da an Ansätzen gibt, was sich da schon entwickelt hat.
Ja, wir haben eigentlich eine Konstellation, die ein paar Parallelitäten hat gegenüber dem, was 1933 gewesen ist in den USA und die Politik New Deal hervorgerufen hat. Wir haben heute eine etwas andere Lage, aber wir haben die Situation, dass wir hinter einer Finanzkrise sind. Wir haben im Moment eine Corona-Pandemie, die auch eine Wirtschaftsauswirkung hat. Wir haben die wirtschaftlichen Auswirkungen durch die Digitalisierung, Ausweitung eines Niedriglohnsektors und potenzielle Arbeitslosigkeit sind das Thema. In Deutschland natürlich die Gefahr von Verarmung und Hartz IV. Verarmung ist jetzt nicht auf Deutschland nur bezogen. Und wir haben natürlich auch einen auslaufenden Konjunkturzyklus im IT-Bereich, wo also kein weiterer Wirtschaftswachstum mehr kommt. Und auch vielleicht wieder eine Überproduktion von Konsumgütern, die eben gar nicht nachgefragt werden. Seit ein paar Jahren gibt es den Begriff Green New Deal. Der ist schon vor einigen Jahren als erstes mal so als Begriff geformt worden von dem amerikanischen Journalisten Thomas L. Friedman. So den durchschlagenden Charakter hat unter anderem auch jetzt in letzter Zeit stattgefunden durch die amerikanische Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez. Und sie hatte auch einen Think Tank beauftragt gehabt, sich damit auseinanderzusetzen. Und da ist eine junge amerikanische, schwarzamerikanische Frau mit Anfang 30 besonders aufgefallen. Sie hat nämlich das Grundlagenpapier geschrieben gehabt, auf dem dann ein Vorschlag ins Abgeordnetenhaus eingebracht worden ist. Und das Spannende ist, wie sie die Notwendigkeit für einen Green New Deal oder wie er aussehen soll, dann begründen. Der Green New Deal sehen sie auf dem Hintergrund von der Tatsache, dass wir eine zunehmende Bedrohung natürlich durch die Klimaveränderung haben. Die Autorin Rihanna Gunright streicht hervor, dass zwar die Klimakrise grundsätzlich mal alle Menschen trifft, aber dass manche Themen, Umweltbelastung und Umweltverschmutzung, dass die natürlich ärmere Bevölkerung und damit People of Color viel stärker betreffen, weil die in den günstigen Vorort nahezu Müllverbrennungsanlagen oder zu Industriechemieproduktionen oder diversen umweltbelastenden Produktionen wohnen. Die trifft es dann doppelt, zum einen mal gesundheitlich und zweitens mal, wenn diese Dinge eintreten, dann haben sie noch die Situation, dass wenn sie dann sagen, okay, ich möchte hier wegziehen zum Wohle der Gesundheit von mir und oder meiner Familie, meinen Kindern, dann haben sie die Möglichkeit gar nicht mehr, weil ihre Häuser, ihre Grundstücke einfach wertlos geworden sind und gar nicht mehr die Möglichkeiten haben, das zu veräußern und woanders sich niederzulassen. Das sind natürlich dramatische Situationen und von der Seite bringt das Dokument in den Vordergrund, dass die Klimaveränderung etwas ist, was wir nur auf gesellschaftlicher Ebene angreifen können, indem dass wir die Themen Gerechtigkeit und gesellschaftliche Beteiligung an Entscheidungsprozessen, wo bauen wir eine Fabrik, wo wird welche Maßnahme gemacht, dass man das stattfinden lässt, dass nicht Menschen übergangen wird. Was Sie eben auch besonders im Vordergrund im Green New Deal stellen, ist, dass Sie sagen, wir müssen die ganzen diversen Themen, die wir haben, gemeinschaftlich angreifen, weil die systemisch miteinander in Zusammenhang stehen. Sprich die Armut, die Diskriminierung, die Ungerechtigkeit und die Klimathemen. Und von der Seite ist eben dieser Begriff New Deal als Grundlage genommen worden. Nicht nur der Green New Deal, sondern auch die Mobilisierung zum Zweiten Weltkrieg führen sie an als politisches Projekt, mit dem man viel in Bewegung gebracht hat in den USA. Und was halt auch wichtig ist im Verständnis zu diesem Konzept New Deal oder Green New Deal, ist das Begriffliche. Ein New Deal ist ein Begriff aus dem Kartenspiel, wo man also die Karten neu mischt und die Chancen wieder neu verteilt werden zum Gewinnen. Das heißt, dass die Gesellschaft auf eine neue Form gestellt wird, in eine neue Fassung gebracht wird, sodass die Chancen wieder ausgeglichener sind für die zukünftigen Entwicklungen. Und das ist wichtig, dass es nicht um einen Deal, einen Handel geht, sondern das New Deal, also dieses Karten neu mischen, neue Formen einer Gesellschaft an dieser Stelle, wo Gerechtigkeit und Beteiligung und auch die Fragen der Macht auch gestellt werden, wie kommen Entscheidungen zustande. Was ich auch noch interessant fand, war eine, die amerikanische Leiterin des MATRE-Vereins, die heißt Yefat Suskind, und sie bringt hervor im Zusammenhang mit Green New Deal die Thematik, dass die Klimaveränderung insbesondere eine starke Auswirkung auf arme Familien hat und auf Frauen. Und bringt vor, dass durch diese Klimaveränderung junge Frauen noch in jüngerem Alter zwangsverheiratet werden, weil die Familien einfach diese Kinder raussenden muss aus der Familie, weil sie sie nicht ernähren kann. Also auch das Dilemma da für Frauen dann an der Stelle. Aber es gibt auch viele noch andere, die ich kurz vielleicht nur erwähnen möchte, die sich mit dem Green New Deal auseinandergesetzt haben. Das ist zum einen mal ein britisches Institut, das heißt Institute for Public Policy Research, also Politikforschungsinstitut, die ein Konzept ausgearbeitet hat zur ökologischen Förderung von neuer Energie. Dann der Think Tank New Consensus. Und die Autoren Naomi Klein und Noam Chomsky wären vielleicht auch noch zu erwähnen, dass die auch Bücher geschrieben haben zu dem Thema Green New Deal.
Du hast berichtet von dem Vorschlag von der Alexandra Octavio-Cortez, der Abgeordneten im Repräsentantenhaus. Steht die nicht in Verbindung mit dem New Consensus Institute oder ist da eine Verbindung?
Ja, die Verbindung besteht darin, dass sie den Think Tank New Consensus beauftragt hatte, ein Papier zu schreiben.
Der New Deal von 33 folgende zeichnet sich ja durch sehr klare Konzepte aus für die verschiedenen gesellschaftlichen Bereiche. Gibt es da jetzt bei den Ansätzen, von denen du berichtet hast, auch konkrete Konzepte, wofür sie sind, was sie machen wollen?
Ja, da gibt es konkretere Ansätze dann in dem Antrag, den die Abgeordnete Ocasio-Cortez dann im Repräsentantenhaus gestellt hat. Und die fokussieren sich insbesondere auf eine ökologischere Wirtschaft. Das heißt also Entwicklung von entweder ökologischeren Produktionsmethoden für die bestehenden Industriebereiche oder dann auch einfach die ganze Energieproduktion umzustellen und darüber dann auch nachhaltige und gut bezahlte Arbeitsplätze zu schaffen. Das ist ein Ansatz in dem Papier gewesen. Und das Ganze eben in dem Gesamtkonzept eingebunden, dass man etwas insgesamt tun muss, etwas verändern muss, um die Folgewirkungen der ökologischen Veränderung dann auch Rechnung zu tragen.
Ist es dann eigentlich dem nahe, was die Grünen in diesen Zeiten im Auge haben?
Ja, was in Deutschland von der grünen Politik her verfolgt wird als Zielsetzung her, hat da ziemlich viel Ähnlichkeit, ja. Nur gibt es natürlich in Amerika eine sehr kleine grüne Partei nur, die ja gar keine richtige Beteiligung hat. Ich weiß nicht, ob sie einen Abgeordneten haben im Repräsentantenhaus. Das ist, glaube ich, das Maximum. Einen Direktkandidaten, aber ansonsten verschwindet die ja eigentlich in der Politik. Gehen wir wieder erstmal, bevor wir dann mal noch auf die EU blicken, haben Musik und zwar von Axel Antunes, On the Run to Fly Away.
To fly away, bring my love back home.
I used to search myself in mirrors of my life, down around the road to anywhere. Standing in front of you, things I left behind. Someday this broken heart will heal. You help me through the night. There's nothing we can do. Reflections in my mind.
Es ist ja interessant, Jürgen, dass du jetzt weit überwiegend Beispiele aus den USA gebracht hast, von Menschen, die dort sicher in den letzten Jahren in ziemlich krassem Konflikt standen mit dem, was sich dort abgespielt hat. Also auch die Europäische Union hat sich irgendwie auf den Weg gemacht unter Frau von der Leyen und hat ein Projekt Green Deal öffentlich vorgestellt. Es wurde auch, sagen wir mal, in den Medien schon als ein größeres Projekt wahrgenommen. Du hast dir das auch angeschaut. Was kann man dazu sagen?
Ja, ich war also erstmal erstaunt. Ich wollte eigentlich Zitate, vielleicht auch Stimmen in deutscher Sprache zum Thema Green New Deal suchen und finden. Und dabei bin ich eben eigentlich nur auf Englischsprachiges gestoßen. Ja, es ist überraschend, dass es so stark im amerikanischen Raum eben Resonanz hat. Beim Green Deal würde ich, um einfach mal einen Eindruck zu geben, gerne so ein bisschen aus der Seite von der Europäischen Union, wo Sie das Projekt Green Deal beschreiben, der manchmal fälschlicherweise auch mit Green New Deal von Journalisten genannt wird, zitieren. Da schreibt die Europäische Union, der europäische grüne Deal umfasst einen Aktionsplan zur Förderung einer effizienteren Ressourcennutzung durch den Übergang zu einer sauberen und kreislauforientierten Wirtschaft, zur Wiederherstellung der Biodiversität, zur Bekämpfung der Umweltverschmutzung. Der Plan zeigt auf, welche Investitionen erforderlich sind und wie diese finanziert werden können. Die EU möchte bis 2050 klimaneutral sein. Wir haben ein europäisches Klimagesetz vorgeschlagen, um diese politische Verpflichtung in eine rechtliche Verpflichtung umzuwandeln. Alle Wirtschaftssektoren müssen einen aktiven Beitrag leisten. Investitionen in neue umweltfreundliche Technologien, Unterstützung der Industrie bei Innovationen, Dekarbonisierung des Energiesektors und so weiter. Die EU wird diejenigen, die am stärksten mit dem Übergang zu einer umweltfreundlichen Wirtschaft zu kämpfen haben, finanziell und mit technischer Hilfe unterstützen. Dies erfolgt im Rahmen des Mechanismus für einen gerechten Übergang. Damit sollen im Zeitraum 2021 bis 2027 in den am meisten betroffenen Regionen mindestens 100 Milliarden Euro mobilisiert werden. Soweit das Zitat aus der Internetseite der Europäischen Union. Ja, welchen Eindruck hast du verfolgt, Jochen?
Naja, also was jetzt diesen New Deal angeht, da habe ich so den Eindruck, tja, Stichwort revolutionäre Tatkraft. Also Tatkraft ist schon da und ich traue erstmal der Europäischen Union schon zu, dass sie da mit Milliarden Euro hantieren kann und deswegen auch bestimmte Entwicklungen auf den Weg bringen kann. Man könnte ja sagen, eine gewisse Art von Staatsdirigismus, insofern, das ist schon ein Eingriff in die wirtschaftlichen Zusammenhänge, ein Staatsdirigismus, der die Wirtschaft in der Europäischen Union tendenziell recht konsequent in eine grüne Richtung, fast kann man sagen, zwingen will oder ja. Aber was erstmal nach meiner Wahrnehmung komplett ausfällt, ist das ganze soziale Thema. Also was wir letztes Mal herausgearbeitet hatten, also diesen Zerfall des gesellschaftlichen Zusammenhalts in verschiedene Ebenen, die einer ganz unterschiedlichen Lebenssituation stehen und damit auch die Gefährdung des gesellschaftlichen Fortschritts, weil eben aus dem Zerfall heraus, man könnte sagen, reaktionäre politische Kompositionen möglich sind. Also wo dann die von der Leyen vom Stuhl fällt sozusagen, weil zum Beispiel die verschiedenen rechtsextremen Strömungen in den verschiedenen Mitgliedstaaten die EU zusammenbrechen lassen. Also da fehlt was. Es ist auch für mich so eine erschreckende Naivität, darauf fast keinen Blick zu werfen.
Ja, genau das ist auch mein Eindruck. Sie haben Antworten auf die Klimaherausforderung, aber Sie übersehen die Gesellschaft. Thema Armutsbekämpfung kommt dabei nicht vor. Das Thema Einkommensungleichheit kommt darin nicht vor. Und eine Sache, die ich vorhin nicht erwähnt hatte, ist, dass die Frau Gunright hervorhebt in ihren Interviews, dass sie herausgefunden haben bei ihren Forschungen, Länder, die eine hohe Ungleichheit haben im Einkommen, haben auch erhebliche Umweltemissionen. Und dieses systemische Thema wird überhaupt nicht angegangen. Also von der Seite her wird die ganze Gesellschaft nur ein bisschen grün angemalt mit der Wirtschaft. Aber wirklich, dass sich etwas im Gefüge der Gesellschaft weiterentwickeln möchte, das wird in dem EU-Konzept nicht angegangen. Bitte alles so belassen wie bisher, nur ein bisschen umweltfreundlicher. Jetzt ein bisschen polemisch auch ausgedrückt.
Ja, man kann sich natürlich leicht vorstellen, dass so ein Kurs sogar perspektivisch in den überkommenen ökonomischen Kategorien sich rechnet. Also daraus könnte in gewisser Hinsicht ein Wettbewerbsvorteil für die Europäische Union erwachsen. Aber wenn man nicht berücksichtigt, wie es uns Menschen dabei geht, dann fährt es gegen die Wand. Das ist das Problem.
Ja, und letztendlich eine ökologische Wirtschaft wird die Produkte teurer machen. Und das wird arme oder einkommensschwache Menschen noch viel stärker unter Druck setzen. Wie soll das dann funktionieren, der soziale Frieden, wenn man dem nicht gleichzeitig auch Rechnung trägt? Also von der Seite her ist der Begriff eine schöne Anspielung an den Green New Deal, der Green Deal. aber man sollte ihn wirklich nicht vergleichen mit dem Green New Deal, des neuen Mischens der Karten, also des Verwandelns von gesellschaftlichen Strukturen, die da auch intendiert sind.
Ja, oder man kann eben auch sagen, die eigentliche gesellschaftspolitische Dramatik unserer Zeit, die auch wirklich was Existenzielles in sich hat, die wird gar nicht erfasst. Also das ist wirklich aus dem hohen Turm der europäischen Bürokratie geboren. Ja, das reicht nicht.
Jetzt hatte ich dich ja gefragt gehabt, was dein Eindruck zum EU-Green Deal ist. Ich würde dich gerne noch fragen, wie es dir mit dem Green New Deal geht.
Erstmal bin ich auch berührt, also weil ich denke, es ist ein wichtiger kultureller Prozess, dass vieles jetzt endlich ausgesprochen wird, was eben Rassismus in den USA und sonst wo auf der Welt bedeutet hat. Da habe ich so einen Eindruck, da sind wir jetzt wirklich interessanterweise auch über diese Black Lives Matter Bewegung. Also das hat was ähnlich Epochales, finde ich, wie die Fridays for Future. Also da ist eher auch so ein grundlegender Schritt drin in dieser Black Lives Matter Bewegung. Und insofern bin ich positiv angesprochen. Aber ich bin etwas enttäuscht darüber, dass eigentlich die Vorschläge ja vielleicht auf einem ähnlichen Niveau laufen wie bei den Grünen jetzt hier bei uns, aber nicht tiefer gehen und damit stark eigentlich in den Kategorien bleiben, in denen im Moment weltweit unser Wirtschaftsleben abläuft, die aber jetzt gerade, meine ich, in Krisen führen. Also ich habe den Eindruck, die Krisendramatik ist tiefergehender, in der wir stecken. Und das spielt natürlich eine Rolle, also auch unsere letzte Sendung, also dieser Blick auf die gesellschaftspolitischen Dynamiken, die ausgelöst werden durch unsere jetzige weltgesellschaftliche Situation. Da sehe ich ganz stark im Zentrum alles, was gesellschaftlich mit der Digitalisierung zusammenhängt. Wir haben jetzt Jahrzehnte an der Kostensenkung in unserem Wirtschaftsleben gearbeitet. Wir haben enorme Potenziale der Produktivitätssteigerung durch die Digitalisierung erschlossen. Aber ich würde sagen, diese gesellschaftliche Entwicklung torpediert das Prinzip der Lohnarbeit. Also es wird so viel Arbeit in bestimmten Bereichen eingespart, was ja auch angestrebt wurde, was ja von der Firmenseite her Kosteneinsparungen bedeutete. Es wird so viel Arbeit eingespart, dass breite Schichten weltweit im Grunde nicht mehr wissen, wie sie über den Verkauf ihrer Arbeitskraft zu Einkommen kommen sollen. Und das geht uns alle an. Also da sind wir einfach jetzt in einem Prozess drin, der akut täglich fortschreitet, der im Grunde eine neue moralische Krise auch bedeutet. Nämlich die moralische Krise, dass ein Teil der Weltbevölkerung, sprechen wir mal jetzt global, weil es global letztlich abläuft, also ein Teil der Weltbevölkerung wird ins Elend geschickt, damit andere Teile der Weltbevölkerung die wunderbaren Möglichkeiten dieser tollen Computer und Handys und was es da noch alles gibt, der unglaublichen Maschinen, die im Grunde komplett Autos herstellen können und so weiter, dieser Maschinenstraßen, damit Teile der Weltbevölkerung die Vorteile dieser Entwicklung genießen können. Das ist nicht zu halten moralisch. Also wir können nicht einen Teil der Menschheit in den Orkus schicken, damit der Rest ein äußerst angenehmes Leben hat. Das geht nicht. Deswegen denke ich, wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass wir zu einem anderen Verständnis kommen müssen, jeden Menschen individuell mit Einkommen zu versorgen. Und das schiebt sich dann eben in die Richtung des Einkommens als Menschenrecht. Man kann es auch andersrum sagen. Unser Wirtschaften ist so komplex geworden, so weltweit verflochten, dass es im Grunde eine Art autonomer Organismus geworden ist. Und die Stellung der einzelnen Menschen in diesem Organismus, die Verantwortung dafür kann man wirklich nicht mehr mit gutem Gewissens auf die Einzelnen abwälzen, sondern da muss man eben sagen, die wirtschaftliche Situation jedes Menschen letztlich auf der Erde geht uns alle an, weil wir sind alle verflochten. Wir haben hier ein Gemeinschaftsprojekt, ein riesiges. Wenn wir da ein faires Zusammenleben entwickeln wollen, dann müssen wir uns darum kümmern, wie alle zu einem Einkommen kommen. Und das wiederum bedeutet, dass ein Prozess angestoßen wird, der Änderung des Verhältnisses, des Arbeitens, des Tätigwerdens zum Einkommen bekommen. Das hat wieder gewaltige Folgen. Also Folgen darauf, wie wir unser Tätigsein verstehen. Ich denke, es kommt dann viel mehr darauf an, dass wir innerlich mit unseren Mitmenschen verbunden sind und bewusst für sie etwas tun wollen, auch wenn es dafür kein Geld gibt oder nur das Geld in dem Zusammenhang nicht die zentrale Rolle spielt.
Das führt ja auch dann zu der Auseinandersetzung und dem Gedanken natürlich eines bedingungslosen Grundeinkommens an der Stelle.
Genau, Das ist im Grunde der Umschlag, den Fritz Werner formuliert hat. Ich meine, er hat ja dann öfter gesagt, was ist schon dieses doofe Wort Lohn, dieses nervige Konzept. Worum es geht, ist, dass Menschen ein Einkommen bekommen, nicht als Belohnung für etwas, sondern um ihnen das Arbeiten für die anderen zu ermöglichen.
Machen wir erstmal Musik?
Ja, gut.
Dann hätten wir von Renai den Titel Rome Capricorn. Als ich die Dokumente und Interviews zu Green New Deal studiert hatte, da kam mir immer die Frage, wie steht ihr eigentlich zum bedingungslosen Grundeinkommen? Denn all diese Dinge nur mit dem, dass man Arbeit schafft, das ist eigentlich nicht so ganz realistisch. Da muss noch ein bisschen was anderes her. Aber ich habe natürlich auch verstanden, dass natürlich hier sehr stark die amerikanischen Probleme auch adressiert worden sind, die sich deutlich natürlich von europäischen unterscheiden. Und dass natürlich so ein Begriff wie ein Grundeinkommen einfach gar nicht möglich wäre, wenn das politisch da eingebracht würde. Denn jeder nur zu linke Gedanke wird gleich als Kommunismus dort gebrandmarkt. Und um eine politische Glaubwürdigkeit zu behalten, hat man sicherlich gar noch nicht so weit denken wollen an der Stelle oder sich auch nicht aus dem Fenster lehnen wollen mit solchen Ansätzen.
Wobei es natürlich einen Herrn Andrew Young gab, der sich für die Präsidentschaft bei den Demokraten beworben hat.
Es gibt diese Ansätze, nur ich glaube, dass in der politischen Kultur, die im Moment dort konkret im Senat und Repräsentantenhaus besteht, dass solche Begriffe rote Tücher sind, von denen man also wirklich heftigst attackiert wird von insbesondere der republikanischen Seite. Ich glaube, das ist natürlich auch ein Kalkül, dass man natürlich nicht zu provokativ, sondern mit einem persönlichen, konstruktiven Ansatz hineingeht.
Also ich muss sagen, schon eigentlich seit Jugendzeiten denke ich mir, ich bin für die Überflussgesellschaft. Was heißt Überflussgesellschaft? Eine Gesellschaft des Reichtums an Glück, an Erfahrungen mit anderen Menschen, also ein qualitativer Überfluss. Das hat natürlich viel mit der Möglichkeit zu tun, mit Freiheitsspielräumen zu tun. Es hat viel mit der Überschreitung von Grenzen zu tun. Ich denke, dass es auf dieser Erde schon seit Jahrzehnten eine starke Strömung gibt unter den Menschen, sich in diese Richtung zu bewegen. Gar nicht mehr so stark an den Dingen oder an dem Geld Interesse zu haben, sondern stärker darauf zu gucken, was ist eigentlich wirklich in meinem Leben gerade los? Und offener zu werden für das, was ich in mir wahrnehme, an Motiven, an Wünschen und genauso offener zu werden für das, was im anderen Menschen los ist. Ich denke mir, da haben sich enorme Schritte ergeben, Grenzen zu überschreiten, Mauern loszulassen, Tabus zu überschreiten, Schritte der Individualisierung, die Potenziale eröffnen, wie wir besser zusammenarbeiten können und wie wir besser etwas Gemeinsames schaffen können. Das trifft alles nur in Tendenzen zu. Aber viele Menschen sind heute gar nicht mehr so abgegrenzte Monaden sozusagen zu den anderen Menschen, zur Natur, sondern sie erleben viel mehr mit und daraus erwachsen eben auch andere Werte sozusagen, andere Orientierungen. Und das muss man unbedingt, finde ich, einbeziehen. Ich denke, das hätte für mich zum Beispiel die Konsequenz, dass man sich überlegt, auf der Basis eines bedingungslosen Grundeinkommens, wie schaffe ich für Menschen Möglichkeiten, sich gemäß ihren inneren Intentionen für die Gemeinschaft praktisch zu engagieren? Also das bewusst zu fördern, dass Menschen nicht unbedingt auf der Basis von Erwerbsarbeit, vielleicht auch, aber auch auf anderen Grundlagen sich für die Gemeinschaft praktisch einsetzen können. Ich denke, das ist zum Beispiel ein konkreter Schritt. Ich denke, dass wir auch zum Beispiel uns Gedanken machen sollten über unser Verständnis vom Geld.
Ja, Jochen, aus dem, was du sagst, höre ich, dass einfach noch andere Bereiche dazukommen sollten zu unserem Wahrnehmungsfeld. Ich denke, dass wir hier insbesondere Aspekte des emotionalen Bereiches hineinnehmen sollten. Im Prinzip, unsere Wirtschaft ist der materielle Bereich, vielleicht der intellektuelle Bereich, aber emotionale Aspekte, also unsere Gefühle, aber auch die Gefühle zueinander, und damit auch Solidarität und Empathie, sind wichtige Elemente, um ein Wirtschaften in ein anderes Gefüge hineinzubringen. Ich denke, das ist auch etwas, was in diesem Green New Deal Konzept, zwar wenn man insbesondere die Brianna Gunright hört, sehr spürt, aber nicht direkt zum Ausdruck kommt. Und das Thema Spiritualität, also das heißt, das Ganze, was wir tun, in einem größeren Zusammenhang sehen und das, dass wir Teile etwas Größeren sind, zu verstehen, das sind auch wichtige Aspekte, die, denke ich, du auch mit deinen Ausführungen ansprechen wolltest. Wozu für mich auch Aspekte einer Demut, ein Respekt gegenüber dem, was die Welt darstellt und damit auch letztendlich gegenüber dem, wie wir mit der Welt und mit anderen Menschen umgehen.
Ja, also ich habe eben so einen Eindruck, da liegt ein Kulturwandel in der Luft schon seit Jahrzehnten und dass da immer wieder sich auch Wolken davor schieben, davon sollte man sich auch wieder nicht irritieren lassen. Ein Kulturwandel, der bedeutet, wir Menschen werden feiner. Nach innen, uns selber gegenüber, aber auch den anderen Menschen gegenüber, der natürlichen Umwelt gegenüber, bis hin zu dem, dass wir merken, dass eben der Tod nichts Endgültiges ist, dass eben die Grenzen von Geburt und Tod, man könnte sagen, transparenter werden. Und dadurch natürlich unser Verständnis unserer Situation auf der Erde sich sehr weitgehend verändern kann. Und dieser Kulturwandel ist, denke ich, wirklich einer, der eben auch ja die Fixierung auf Waren, auf die Menge von Produkten löst. Ich denke, wir können das problemlos hinbekommen, technisch, dass wir Geräte herstellen, die 80 Jahre halten. Dann brauchen wir weniger herstellen und wir kommen damit klar, dass es dann weniger Einnahmen durch den Verkauf dieser Geräte gibt, weil wir ein bedingungsloses Grundeinkommen haben und sich niemand davor fürchten muss, dass unsere Produktion effektiver wird. Im Grunde, wirtschaftlich gesehen, geht es doch darum, dass wir die ganzen Produktivitätsfortschritte, die wir in den letzten Jahrzehnten gemacht haben, dass wir so mit ihnen umgehen, dass wir alle auf der Erde was davon haben und sie nicht einseitig nur kleinen Eliten zugutekommen, weil wenn wir in die Richtung weitergehen, dann gibt es eine gesellschaftliche Katastrophe. Also machen wir das nicht. Die elitäre Globalisierung, die müssen wir schon überwinden. Der Kulturwandel, der in der Luft liegt, den sollten wir in unsere Reflexionen einbeziehen und von daher auch eben versuchen, wirtschaftliche Entwicklungen zu steuern, in eine Richtung zu steuern, wo eben nicht mehr endlose Vermögen angehäuft werden, sondern im Vordergrund steht, das, was wir zusammen erwirtschaften, auch zum Wohl von uns allen einzusetzen dann. Ich denke da auch an meine eigene Entwicklung. Ich war auch mal ziemlich konservativ, sage ich jetzt mal, als Kind und war sehr pessimistisch über die Situation unter den Menschen. Dann als Jugendlicher erlebte ich, wie Menschen sich überraschend für mich interessierten. Da hatte ich überhaupt nicht mit gerechnet. Das hat mich so berührt, die Qualitäten, die ich dann auch im Zusammensein mit ihnen erlebt, das hat mich in Bewegung gesetzt. Und dann bin ich gewissermaßen innerlich ausgestiegen aus dem Krieg in mir und nach außen. Ich habe sozusagen die Rüstungen abgelegt in Waldspaziergängen ganz allein, aber das hat auf mich nachgewirkt. Ich habe gedacht, es gibt doch einen anderen Weg. Und das sage ich jetzt hier deswegen, weil ich eben meine, dieser Kulturwandel zusammen mit einer konkret gelebten Solidarität, das kann eben verhindern, dass die Menschen, die die schwächeren Karten jetzt haben in diesem gewaltigen wirtschaftlich-technischen Umwälzungsprozess, dass diese Menschen erkalten und eben den Rattenfängern von rechts zum Opfer fallen. Also ja, wir brauchen eine Kultur der gelebten Menschlichkeit. Das heißt, wir müssen auch vom Lieben sprechen, vom Lieben auf den Ebenen der Weltgesellschaft. Ein Liebesverhältnis weltweit. Das kann sich entwickeln, finde ich, wenn man sich engagiert für die Entwicklung der Verhältnisse. Und ich denke, das kann letztlich immer wieder Menschen erwärmen, dass sie merken, es gibt was Schöneres als Darwin, als den Kampf ums Dasein, etwas viel, viel Schöneres. Und dass sie mit uns kämpfen, darum ringen. Ein Stück weit, denke ich, können wir Menschen heutzutage den Himmel auf die Erde bringen. Und das sollten wir tun, um letztlich eben diese schwierige Kurve zu kriegen, in sozialer wie in ökologischer Hinsicht.
Und ich würde all diese Aspekte, die du jetzt beschrieben hast, zusammenführen in den Begriff der Haltung. Dass wir letztendlich auch die Haltung bedenken, mit der wir eben handeln, mit der wir eben auch ein politisches Konzept machen. Aus meiner Sicht ist es so, oder nicht nur meiner Sicht, sondern aus dem Gedenken für den Green New Deal ist eben Klima, Umweltkrise, Einkommensbedrohung und Armutsrisiko, Bildungsherausforderungen, Probleme, die systemischer Natur sind. Und diese Systeme überlappen einander. Und die Grundlagen für die Probleme liegen natürlich in Chancenungleichheit, in Ungerechtigkeit und Machtungleichheit sowie Diskriminierung. Und für all diese Lösungen braucht es eben einen systemischen, ganzheitlichen Lösungsansatz, der eben in einer wohlwollenden, harmonischen, empathischen oder liebenden Haltung getragen wird, um in seinem Potenzial in die Fülle zu kommen, in die Ganzheit sich zu entfalten. Und das ist, denke ich, das Wichtige. Und vielleicht braucht es für diesen Raum, um den halten zu können, so etwas wie auch ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ich denke, das ist der Bogen und die Gedanken, die wir heute Ihnen vermitteln wollten. Und gleich hören Sie den Titel People Can Fly von Alex Ananjew. Ja, wir sind jetzt schon am Ende der Sendung. Hinweise haben wir im Moment keine, aber vielleicht ändert sich die Lage und daher würden wir Sie gerne einladen, einfach auf die Homepage www.grundeinkommen-münchen.de zu gehen und dort nachzuschauen, ob sich vielleicht die Corona-Wetterlage aufklärt und Termine zustande kommen. Dort finden Sie auch unsere bisherigen Sendungen und die heutige Sendung dann zum Nachhören. Ansonsten könnten Sie auch die Sendung morgen früh um 4 Uhr und um 13 Uhr auf DR Plus nochmal hören. Die Redaktion für die heutige Sendung hatten Jochen Balzer
und Jürgen Greiner.
Und wir bedanken uns für Ihr Interesse und Ihr Zuhören und freuen uns, Sie wieder in 4 Wochen begrüßen zu dürfen, am 24. März dann. Bleiben Sie bis dahin gesund. Alles Gute. Tschüss.
Tschüss.